Deutschlandfunk. Der Tag.
Gestern war hier im Podcast ja der IPCC-Bericht des Weltklimarats Thema. Das Ergebnis, Sie haben es möglicherweise gehört, die Lage ist zwar richtig schlecht, aber noch nicht aussichtslos. Wenn wir denn mal nur alle loslegen würden, und zwar jetzt. Das Problem, alle wollen zwar Klimaschutz, aber unbequem darf es halt auch nicht sein. Die Energiewende ist nichts für Feiglinge. Die Erfahrung macht gerade vor allem Robert Habeck, der Klimaminister. Vorbei ist es für ihn mit Everybody's Darling. Er kriegt jetzt Feuer von allen Seiten für seinen Gesetzesvorschlag, dass neue Heizungen ab nächsten Jahr nur zu 2/3 erneuerbare Energien nutzen müssen. Ob diese Kritik berechtigt ist und wie man die Energiewende im Gebäudesektor, wie man das hinkriegen könnte, darüber reden wir gleich. Und wir reden über eine Männerfreundschaft. Xi Jinping bei Wladimir Putin. Wie eng ist diese Partnerschaft zwischen Russland und China? Und was heißt das für Deutschland und den Westen? Das sind die Themen in der Tag im Deutschlandfunk. An diesem Dienstag, den 21. März 2023. Ich bin Philipp May. Hi. Besonders eine bestimmte Zeitung macht seit Tagen mobil gegen einen Gesetzentwurf aus dem Wirtschaftsministerium von Robert Habeck. Klammer auf, das Bauministerium von Clara Geiwitz ist auch beteiligt. Klammer zu. Drei Wörter fallen da meistens in jeder Überschrift. Heizung, Habeck, Irrsinn.
Da ist in Medien schon die Rede von Ökodiktatur, Heizhammer und Zwangssanierung. Eine Schreckensliste für Hausbesitzer. Droht ein Kostentsunami beim Wohnen?
Tja, spätestens jetzt wissen Sie, worauf ich hinaus will. Es geht um das sogenannte Ölheizungsverbot.
Unser hochkompetenter Wirtschaftsminister Habeck hat mal wieder zugeschlagen. Ab 2024, also im nächsten Jahr, soll es den ganzen ekligen fossilen Heizungen endlich an den Kragen gehen.
Das hat sie aber mit ganz viel Liebe für Robert Habeck gesagt, die Frau Wagenknecht. Aber natürlich ein bisschen ungenau. Das Gesetz, wenn es denn so beschlossen würde, sieht vor, dass ab 2024 nur noch Heizungen eingebaut werden sollen, die zumindest 65% mit erneuerbaren Energien, also klimaneutral, betrieben werden. Es ist nicht so, dass bestehende Ölheizungen verboten werden sollen. Reicht aber trotzdem locker aus, dass nicht nur eine Boulevardzeitung und Sarah Wagenknecht Sturm laufen, sondern die Empörung zieht sich quer durch die Bevölkerung und das gesamte politische Spektrum.
Aber das, was jetzt im Wirtschaftsministerium stattfindet, ist eine totale Überwälzung der Energiewende auf den einzelnen Bürger.
Einerseits wird geschrien, wir haben Fachkräftemangel und es müssen unbedingt neue Leute her und dann sollen gleichzeitig alle ihre Häuser umrüsten, obwohl gar keine Materialien, keine Kapazitäten, keine Ressourcen da sind. Also die Frage ist, wie soll das funktionieren?
Ich glaube, auch die Mehrheit der Bevölkerung geht da nicht mit. Was ist das für ein Gesellschaftsbild, dass man den Menschen vorschreibt, wie sie sich zu verhalten haben, dass man sagt, wir verbieten jetzt etwas.
Was Habeck da jetzt vorgelegt hat, überfordert viele. Über Nacht mit der Brechstange die Menschen zu zwingen, ihre Heizungen zu ersetzen, die gut laufen, die funktionieren, halten wir für einen falschen Weg.
Also viele Hausbewohner, die Opposition und sogar der FDP-Koalitionspartner Daniel Föst, Bau- und Wohnungspolitischer Sprecher der Liberalen, die hauen drauf. Es ist aber natürlich dankbar. Die Grünen sind mal wieder auf dem Verbotstrip.
Wenn ich erzwungen wird, dann geht die Erde hops. Und dann haben auch die Enkel nichts mehr von der neuen Anlage dann, oder?
Tja, so kann man es aber natürlich auch sehen. Die CO2-Emissionen, die müssen ja schnell runter und Heizen ist ein Riesenposten in der Klimabilanz. Aber was hilft's, wenn die Bürger es nicht stemmen können, weil zu teuer und genug Handwerker gibt's auch nicht. Also fragen wir nach bei einem Experten, der sich wirklich hauptberuflich mit Fragen der Energiewende befasst. Andreas Löschel, Professor für Umwelt- und Ressourcenökonomik und Nachhaltigkeit an der Ruhr-Uni Bochum ist jetzt in der Leitung. Hallo, Herr Löschel.
Guten Tag, Herr May.
Ist das wieder so ein Fall von gut gemeint, aber schlicht nicht gut gemacht?
Ja, also es ist sicher gut gemeint, denn es soll ja die Menschen, die jetzt vor der Situation stehen, dass sie in eine neue Heizung investieren möchten oder müssen, in die richtige Richtung lenken. Also eben nicht in eine fossile Heizung, die dann über die Lebensdauer tatsächlich sehr hohe Kosten nach sich zieht. Also wer heute im Fossil investiert, der ist ganz wahrscheinlich auf dem falschen Weg. Das heißt, die Intention, die ist tatsächlich gut, denn wir brauchen dieses Umsteuern im Gebäudesektor.
Okay. Die Intention ist tatsächlich gut, aber?
Ja, aber die Umsetzung ist eben schwierig. Das bedeutet, wir haben ja eine Situation, wo für eine ganz große Menge an Menschen durch die Art und Weise, wie das kommuniziert wird, erstmal große Ängste entstehen, dass man diese Belastungen nicht tragen kann. Also ich glaube, man hat hier lange Zeit viel verschludert im Bereich der Gebäude und jetzt wird eine Notbremse gemacht und diese Notbremse, die ist häufig noch nicht ausreichend flankiert und das führt jetzt zu den großen Problemen. Ein Verbot ist ja ein ganz scharfes Schwert und das muss man sich eigentlich für die meisten Fälle sparen können, ne? Eben so, dass die richtige Investition, die klimafreundliche Investition auch die ökonomische ist und das ist es augenblicklich eben noch nicht.
Okay, wenn Sie jetzt sagen, es wurde viel geschludert, dann ist es ja im Prinzip ein Vorwurf, den man nicht unbedingt der aktuellen Koalition machen kann, sondern da muss man eigentlich sofort sagen, okay, liebe Union, meinetwegen auch SPD, das habt ihr im Prinzip die letzten 16 Jahre verbaselt und jetzt sind wir eben vor der Problematik, dass wir schnell umsteuern müssen.
Ja, denn es sind ja viele Dinge nicht vorangegangen. Ich sag mal, wir brauchen natürlich viel höhere Sanierungsraten. Das ist ein Thema seit mehr als einer Dekade. Und wir brauchen die richtigen marktlichen Anreize. Also das heißt, ja, wichtig ist, fossile Energieträger müssen eben teuer sein. Denn die Menschen, die heute vor dieser Entscheidung der Investition stehen, die müssen ja überlegen, lohnt sich das eigentlich in der langen Frist? Und in der Zeit, in den letzten Monaten, da haben wir viel gesprochen über Gaspreisbremse, über Strompreisbremse, über Spritrabatt. Und wir haben eigentlich aus der Politik heraus das Signal gesendet, die fossilen Energieträger, die werden nicht teuer. Der CO2-Preis im Gebäudesektor, der wurde angehalten. Also das bedeutet, die ist ganz rational, dass viele jetzt sehr skeptisch sind, wenn sie hier neu investieren.
Okay, jetzt das spricht ja so ein bisschen für den FDP-Vorschlag. Die FDP, vor allem in Gestalt von Lukas Köhler und Johannes Vogel, die sagt ja gerade, die bessere Alternative wäre es, den europäischen Emissionshandel vorzuziehen und jetzt schnell eben auf den Gebäudesektor auszuweiten. Das würde eben CO2 und damit natürlich dann auch Gasheizung und Ölheizung vor allen Dingen so teuer machen, dass auf diesem Weg über den Preis die Energiewende von ganz alleine stattfindet. Wäre das der bessere Weg?
Ja, von ganz alleine wird es dann auch nicht stattfinden, aber das würde natürlich erstmal die Rahmenbedingungen wieder richtig setzen. Und dann gibt es immer noch Probleme, denn viele haben ja überhaupt nicht die Möglichkeit, zum Beispiel zentral an Wärme zu kommen. Wir brauchen ja da auch noch viel mehr als jetzt nur die Wärmepumpen vor Ort oder so. Es braucht ja eine Planung, die in der Kommune hier die Wärmeversorgung sichert. Das bedeutet Nahwärmenetze, Fernwärmenetze, all das gibt es ja augenblicklich in der Form noch nicht, aber dann wäre mal der Rahmen richtig gesetzt und all die anderen Dinge müssten dann sehr, sehr rasch kommen, inklusive eben, was ich gesagt habe, Sanierungsraten, inklusive auch der Erschließung neuer Potenziale, etwa tiefe Geothermie.
Aber diesen Rahmen würden Sie dem Verbot vorziehen?
Ich glaube, wenn man diesen Rahmen setzen würde, dann würden wir heute gar nicht diese große Verbotsdiskussion mehr brauchen, denn dann wäre klar, dass diese Investitionen immer in die richtige Richtung fallen. Das passiert ja heute schon im Neubau, das passiert aber eben noch nicht in den Altbauten. Das liegt auch oft eben an der Situation, dass die Möglichkeiten gar nicht so einfach vor Ort sind. Deswegen ist es eben wichtig, wenn man mit Verboten arbeitet, ja, also dass man große Ausnahmeregelungen hier auch zulässt und eigentlich wäre es viel besser, man macht diese Verbote überflüssig, denn dann fühlen sich die Leute auch nicht gegängelt. Das ist ja eigentlich das, was wir für den Klimaschutz zentral brauchen.
Okay, das, was Sie jetzt sagen, das setzt natürlich voraus, dass es den Homo economicus gibt. Nur die Frage ist natürlich, ist der Häuslebauer oder der Mensch im Allgemeinen immer so rational? Ich meine, wenn wir uns jetzt anschauen, was gerade passiert, es ist ja bisher nur ein Entwurf und bei dem Widerstand der FDP ist es auch fraglich, ob das wirklich so kommt. Und trotzdem gibt es ja gerade offenbar einen Run auf Ölheizung. Viele wollen einfach nochmal die Chance ergreifen, noch schnell eine neue Heizung einzubauen, eine neue Ölheizung zu bauen, die dann ja sehenden Auges 30 Jahren laufen wird und viel zu teuer sein wird, weil Öl halt einfach so teuer wird.
Sie sagen, das ist irrational. Also ich sage, gegeben dem, was wir in den letzten Monaten in der Politik erlebt haben, kann das ja auch eine rationale Strategie sein, weil ich einfach der Politik nicht mehr glaube, okay, dass sie bereit ist, hier entsprechend die Preise hochgehen zu lassen. Das Problem ist aber, wenn wir es anders machen wollen, subventionieren wollen, dann wird das so aufwendig werden, dass wir die Politik auch nicht aushalten können. Also man wird beides brauchen. Man wird den richtigen Preis brauchen, aber man wird auch Unterstützung Unterstützung brauchen, damit die Menschen das überhaupt stemmen können. Und man braucht die Infrastruktur und man braucht die Technikentwicklung. Also all das zusammen macht dann die sinnvolle Option.
Und man braucht die Handwerker.
Ja, die Handwerker. Aber da glaube ich, da wäre ich gar nicht so pessimistisch. Also wir haben ja viele andere Probleme. Ich sage mal ganz vorne dran, die Bürokratieprobleme, wenn sie das machen, eine Wärmepumpe hier neu reinbekommen wollen, wenn sie die Erneuerbaren ausbauen wollen, das ist ein zentrales Problem. Ich glaube, diese Personalprobleme, auch die Lieferengpässe, das kriegen wir mittelfristig alles gelöst. Das große Problem ist, scheint mir eben diese Wirtschaftlichkeitsfrage zu sein. Und die hat ja zwei Facetten. Wir haben über eine gesprochen, das ist die fossilen Energieträger. Ich habe ja gesagt, die Preise werden rasch wieder runtergehen bei Gas zum Beispiel. Deswegen brauchen wir ja den CO2-Preis. Aber die andere Seite der Medaille, das ist der Strompreis. Der muss eben auch günstig werden. Ne? Und wenn wir den Ausbau der Erneuerbaren nicht hinbekommen, dann werden die Strompreise auch nicht nach unten gehen. Und dann haben wir wirklich ein substanzielles Problem.
Weil dann auch die Wärmepumpe ziemlich teuer wäre.
Weil die dann auch ziemlich teuer wird. Mhm. Und wie gesagt, dass wenn sie dann nicht durchhalten können, dass sie da eben dann mit einem Verbot, mit entsprechende Unterstützung, die sie ja dann brauchen, entsprechend die Haushalte so belasten, also die Staatshaushalte so belasten, dass es in der langen Frist eigentlich nicht gut gehen kann.
Also da kommt viel zu auf Deutschland und vor allen Dingen auf die deutsche Politik. Das ist klar geworden. Trotzdem habe ich noch zwei Fragen, Herr Löschel. Erstens, wenn Sie Hausbesitzer mit alter Ölheizung und keinen Rücklagen wären, was würden Sie jetzt machen?
Ja, erstmal würde ich warten sozusagen, ja, solange diese Heizung noch läuft. Denn oft ist es so, dass das Abweichen aus dem technischen Lebenszyklus eigentlich sehr, sehr teuer ist. Also erstmal schauen, wie lang kann ich mit der noch laufen, sinnigerweise. Und dann würde ich aber ganz schnell einmal eine Abschätzung machen, um zu sehen, geht das überhaupt ökonomisch? Welche Fördermittel gibt es eigentlich auch dann, um mich zu unterstützen in der Umstellung?
Und wenn Sie Robert Habeck wären, was würden Sie machen? Würden Sie hart bleiben jetzt oder wo wären Sie zu Kompromissen bereit, beziehungsweise wo sollte es zwingend Kompromisse auch geben?
Also ich glaube, es braucht zwingend Kompromisse tatsächlich in der Frage der Ausnahmeregelungen. Wie gesagt, manche Menschen können mit diesen Anforderungen wahrscheinlich nicht umgehen, aber das werden wenige sein. Das Gros der Menschen, die heute neu investiert, die investiert doch nicht mehr in Gas- und Ölheizungen. Und ich glaube, das ist die wichtige Nachricht. Und für die anderen, da braucht man Ausnahmeregelungen und da braucht man dann auch das Erklären, eine möglicherweise eine Fehlinvestition einfach ist und dass man dann eben das nicht tut.
Herr Löschel, Sie haben viel Licht ins Dunkel gebracht. Danke Ihnen.
Danke, Herr May.
Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde.
Ja, das wusste schon der Kaiser Franz und das wissen natürlich auch Kaiser Xi. Und Zar Wladimir. Niemand kann gute Freunde trennen und schon gar kein internationaler Haftbefehl. Xi Jinping ist in Moskau zum Staatsbesuch und zelebriert gerade seine Freundschaft zum in großen Teilen der Welt geächteten Wladimir Putin. Auch eine Einladung zum Gegenbesuch nach Peking hat Putin schon erhalten. Nach China kann er also zumindest noch reisen, ohne die Sorge haben zu müssen, festgenommen zu werden. Wie müssen wir das alles bewerten, habe ich mich gefragt und Thorsten Benner angerufen. Er ist Politikwissenschaftler, außerdem Mitbegründer und Direktor des Berliner Thinktanks Global Public Policy Institute. Seine Themengebiete China und Russland. Xi und Putin, ist das eine echte Männerfreundschaft oder doch vor allem Inszenierung, habe ich ihn gefragt.
Naja, das ist ein Bündnis, ein Zweckbündnis zweier Männer, die sonst wenige andere Männer und Frauen haben, zu denen sie gehen könnten. Präsident Xi hat es heute eigentlich sehr deutlich und ehrlich gesagt. Er hat gesagt, dass man diese Beziehungen zu Russland und zu Putin intensiviert, ist eine strategische Entscheidung aufgrund fundamentaler Interessen und breiterer Trends in der globalen Landschaft. Für Xi ist es die zunehmende Feindschaft mit den USA, wo man Verbündete haben möchte und besser sich mit Washington anlegen und Moskau an seiner Seite wissen. Und für Putin ist es klar, Xi ist der einzige wirkliche Verbündete in dem Krieg gegen die Ukraine, der sozusagen das zentrale Organisationsprinzip der russischen Außenpolitik geworden ist. Und diese beiden Trends, einerseits die Feindschaft zu den USA und andererseits die Notwendigkeit, Unterstützung im Krieg zu haben aus russischer Seite, treibt diese beiden Männer immer weiter zusammen.
Also es ist tatsächlich nicht mehr als der Feind meines Feindes ist mein Freund. Es sind da keine sonstigen ideologischen Bande, die jetzt die beiden sozusagen zusammenhält.
Naja, ideologisch ist sozusagen diese Feindschaft gegenüber den USA, die beide eint, ist ja auch ideologisch, dass man, Xi hat es so formuliert, dass man sich durch die USA und die westlichen Verbündeten eingekreist, eingedämmt und unterdrückt fühlt. Und das gleiche Gefühl hat Putin sozusagen immer wieder artikuliert und dass man sich gegen diesen so wahrgenommenen Übermachtanspruch der USA und der Demokratien zur Wehr setzt. Das hat mancherlei Hinsicht auch eine ideologische neben einer machtpolitischen Komponente. Das kommt dann zusammen.
Mhm. Herr Benner, ich kann mich an den Beginn des Kriegs erinnern. Da war die Einschätzung vieler Experten noch, China kommt der Ukraine-Krieg auch nicht wirklich gelegen im Sinne seiner Wirtschaftsinteressen. Ukraine ist ja auch im Prinzip Teil der Belt and Road-Initiative von China. Ist das mittlerweile überholt? Ist China mittlerweile tatsächlich auch ein Profiteur dieses Ukraine-Kriegs?
Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Xi wollte diesen Krieg nicht. Er kam ihm nicht gelegen aufgrund auch wirtschaftlicher Turbulenzen daheim, wo dieser Krieg nicht hilfreich war. Und wenn er den Krieg wollte, dann hätte er sich einen schnellen Sieg Russlands gewünscht. Gleichzeitig ist die chinesische Seite aber sehr pragmatisch und es gibt nun mal den Krieg und Putin hat sich diesem Krieg verschrieben. Insofern kann man ja das meiste draus machen. Und das macht die chinesische Seite, indem sie Moskau immer weiter abhängig von China macht. China ist jetzt der einzige wirklich große wirtschaftliche Partner Moskaus, nachdem Westeuropa und Osteuropa komplett ausgefallen ist. Es ist auch das Land, das noch wichtige technologische Unterstützung liefert gegenüber den Technologiesanktionen des Westens und das politisch an der Seite steht. Ist ja ein wahnsinnig großes Signal, dass der chinesische Staats- und Parteichef einige Tage nach dem Verhandlungsaufruf des Internationalen Strafgerichtshofs einen Staatsbesuch in Moskau macht. Insofern für die Moskau-Seite ist dort die Unterstützung drin und für die chinesische Seite ist, dass man durch diese politische Unterstützung einen sehr gefügigen Partner der Atommacht und einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat hat, bekommt. Das ist ein ganz guter Deal.
Ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich die Frage, was macht das mit der Hoffnung des Westens, wenn es sie denn gegeben hat, und auch der Hoffnung der Ukraine, dass China dieser neutrale Vermittler sein kann in diesem Krieg, der Westen logischerweise nicht ist. Gibt es diese Hoffnung überhaupt noch, dass China bei der Beilegung dieses Krieges eine wie auch immer geartete positive Rolle spielen kann?
Also, dass Peking ein neutraler Vermittler sein konnte, der immer diese Hoffnung gehabt hat, und Anfang des Krieges haben ja der Außenbeauftragte der EU, Borrell und andere solche Anwandlungen gehabt. Es war immer naiv und falsch. China stand immer an der Seite Moskaus. Das heißt aber nicht, dass China bei Verhandlungen später nicht eine Rolle spielen kann. Allerdings genauso wenig wie der Westen, wie Europa und die USA neutrale Verhandlungsteilnehmer in diesen Verhandlungen sind oder gar Vermittler, wird China ein neutraler Vermittler sein, aber es wird ein Spieler sein, der sozusagen natürlich, wenn es zu Verhandlungen kommt, eine wichtige Rolle spielen wird. Ob die dann konstruktiv sein wird, da würde ich jetzt nicht so viel drauf wetten, aber das wird sich dann zeigen.
Was wäre denn jetzt das Interesse Chinas in der Ukraine? Wie würde sich China beispielsweise verhalten, wenn die Ukraine jetzt eine erfolgreiche Offensive starten würde und beispielsweise die russische Front durchbrechen würde, sodass sich das Kriegsgeschehen immer mehr gegen Putin wendet?
Ja, das ist schwer vorauszusagen. Ich glaube, die eine Bedingung, die erfüllt sein müsste, damit Peking wirklich in massivem Stil Russland militärisch unterstützt durch Waffenlieferungen, über diese kleineren Lieferungen, über die man immer mal wieder liest. Das müsste das Horrorszenario für Peking sein, das droht, nämlich ein Machtverlust Putins und die Gefahr, dass Putin durch eine Regierung oder einen Machthaber ersetzt wird, der potenziell wieder Ouvertüren, Öffnungen gegenüber dem Westen versucht. Das wäre natürlich das schlimmstmögliche Ergebnis für Peking und da würde man versuchen, gegenzusteuern. Ansonsten, wenn sich das Kriegsgeschehen gegen Moskau auf eine immer noch stabile Art für Putin wendet, dann ist es für Peking keine riesige Bedrohung. Ein schwacher Putin, der sozusagen schwach, aber trotzdem noch handlungsfähig aus diesem Krieg herauskommt, ist für China nicht das schlechteste Ergebnis.
Ist die chinesische Politik rational aus der chinesischen Sicht heraus? Weiß Xi, wo die roten Linien der USA und von Europa sind?
Sie ist auf jeden Fall rational. Also sie geht von der Annahme aus, dass die Beziehungen zu den USA nicht mehr zu retten sind. Nun möchte natürlich Peking auch massive Sanktionen gegenüber China aufgrund von Waffenlieferungen oder sonstigen Durchbrechen der Sanktionen verhindern. Insofern hält man sich zu einem großen Maß nach allem, was man weiß, auf chinesischer Seite an diese Sanktionen. Und deshalb achtet man momentan in gewisser Weise auch die roten Linien der USA, wo die ja so formuliert sind, keine massiven Waffenlieferungen. Ich glaube, das würde sich nur ändern, wenn sich das Kriegsgeschehen massivst regimebedrohend gegen Putin wendet, dann würde man das vielleicht nochmal überdenken.
Das kann also durchaus passieren, tatsächlich, dass wir am Ende so einen wirklichen Stellvertreterkrieg zwischen den USA und China in der Ukraine sehen würden.
Momentan kann man nichts ausschließen. Ich glaube, Peking möchte es verhindern, dass man massive Wirtschaftssanktionen seitens der USA und Verbündeter auf sich zieht. Insofern ist das sicherlich nicht die präferierte Option.
Aber Putin würde man nicht opfern?
Schwer zu sagen. Also wenn die Gefahr wirklich besteht, dass Putin ersetzt würde durch Machthaber, die freundlich gegenüber dem Westen sind, dann wäre das die schlechteste aller Welten für Peking. Und da könnte man unter Umständen zu solchen Handlungen, dass man massive Waffenlieferungen versucht, sich gezwungen werden.
Herr Benner, was heißt das alles für den Westen und den Umgang mit China?
Ja, dass wir den illusionslosen Umgang mit Peking, den wir so langsam einüben, hoffentlich dann zur Maßgabe machen und unsere China-Politik, das hat der Kanzler in seiner ersten Regierungserklärung gesagt, an dem China ausrichten, das wir in der Realität vorfinden. Und das China, das wir in der Realität vorfinden, ist ein China, das fest an der Seite Moskaus steht. Diese ganzen sogenannten Friedenspläne sind ja eh nur als PR-Maßnahme für viele Länder im globalen Süden, die sehr skeptisch gegenüber den USA eingestellt sind, formuliert, damit man dort die öffentliche Meinung für Peking gewinnt. Und für uns bleibt eine sehr realistische, nüchterne China-Politik zu betreiben, die ja auch in Deutschland zunehmend viele Stimmen einfordern.
Herr Benner, vielen Dank für Ihre Analyse.
Gerne.
Das war's für heute. Meine liebe Kollegin Maria Grunwald war die Redakteurin dieser Sendung. Wenn Sie Anregungen haben oder Kritik oder Lob, können Sie die gerne loswerden unter dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.